eigentlich haben wir dann am Ende doch gezeigt, dass es möglich ist, sogar über den Krieg, was man ja gar nicht denken würde, konstruktiv zu berichten. Und ich finde, ein gutes Beispiel sind da die Reportagen von Katrin Eigendorf vom ZDF, die ich sehr schätze, die auch wiederum sehr nah an den Menschen immer ist, sei es jetzt in der Ukraine oder in Afghanistan. Und finde ich auch ganz spannend, wirklich versucht, die Menschen als handelnde Subjekte zu zeigen.
Dieses Mal geht's bei This is Media Now um nichts weniger als die Frage, was ist eigentlich guter Journalismus in diesen Zeiten? Und das durfte ich besprechen, ihr habt sie gerade schon gehört, mit der Journalistin und Coachin Pauline Tillmann. Jetzt geht's los.
This is Media Now. Das Update für alle, die Medien machen.
Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Wir biegen heute ab in die Sommerpause von This is Media Now, die letzte Folge vor der Sommerpause. Und da habe ich mir gedacht, für die letzte Folge schöne, ganz locker leichte Frage, so zum Abschluss dieser Staffel sozusagen. Was ist eigentlich guter Journalismus 2026? Darüber streiten sich ja durchaus oft die Gelehrten und manchmal auch die weniger Gelehrten. In letzter Zeit wieder verstärkt. Das ist zumindest meine Beobachtung. Da gibt es dann die einen, die sagen, Journalismus muss kontroverse und umstrittene Stimmen mehr zu Wort kommen lassen und dann konzipieren sie ganze Podcast-Folgen um diese These. Anderen wiederum sind manche Dinge dann zu krass und zu kontrovers und sie laden zum Beispiel kurzfristig Gäste aus Satire-Sendungen wieder aus. Einige werfen Journalismus politische Schlagseite und Aktivismus vor, während andere einen reinen Mikrofon-Hinhalte-Journalismus kritisieren, der so gar nicht mehr einordnet und einfach nur noch das wiedergibt, was die Mächtigen sagen. Und wieder andere fordern absolute Neutralität von JournalistInnen, während manche betonen, Journalismus kann ja gar nicht neutral sein gegenüber der Demokratie und ist im Kern seines Auftrags antifaschistisch. Und dazu kommt das immerwährende ambivalente Verhältnis zu den digitalen Plattformen, die wir einerseits brauchen, um unser Publikum zu erreichen, die uns aber auch gleichzeitig das Wasser, sprich die Werbegelder, abgraben und dem im Kampf um Aufmerksamkeit uns ihre Regeln aufdrücken wollen. Das ist das, wo wir stehen, würde ich sagen. Und wir wollen heute mal schauen, abseits dieser erhitzten Debatten, die ja oft auch über diese Frage geführt werden, wie kann guter Journalismus denn aussehen in diesen Zeiten? Vielleicht kann er konstruktiv sein. Sicher kann er auch auf TikTok gut funktionieren und ganz bestimmt nach gutem alten Handwerk. Und das alles darf ich heute besprechen mit Pauline Tillmann. Sie ist Gründerin des Magazins Deine Korrespondentin, das inspirierende Frauen sichtbar macht. Und sie ist auch Coachin für JournalistInnen und Programmmanagerin ist sie auch noch, nämlich beim Better Leaders Lab. Da werden wir auch noch ein bisschen später drüber sprechen, was sie da macht. Vorher hat sie auch als Journalistin gearbeitet, unter anderem bei der Deutschen Welle und war freie Korrespondentin für die ARD in St. Petersburg und hat aus Russland, der Ukraine und vielen weiteren postsowjetischen Ländern berichtet. Es ist mir also große Erfahrung zugeschaltet, würde ich sagen. Hallo Pauline, schön, dass du da bist.
Hallo, ja schön. Vielen Dank für die Einladung, Lukas. Ich freue mich sehr.
Sehr, sehr gerne. Du hast 2015 ein E-Book geschrieben, 10 Trends für Journalisten von heute. Das hast du mit Erfahrungen einer Recherchereise verfasst, die du in die USA damals gemacht hast. Und da hast du am Ende geschrieben, das goldene Zeitalter des Journalismus ist gerade erst angebrochen. Das war vor 11 Jahren. Wie blickst du eigentlich heute auf diesen Satz?
Der stimmt immer noch. Wahrscheinlich würde ich den heute wahrscheinlich genauso formulieren. Das ist interessant, weil ich manchmal auch immer noch mit diesem E-Book konfrontiert werde, ne? Irgendwie und dann Leute daraus zitieren. Und dann habe ich mir irgendwann den Spaß erlaubt und mal diese Trends, die ich da ja heraus destilliert habe, mir nochmal angeschaut. Und das ist so lustig, weil die drei Top-Trends, die treffen tatsächlich heute vielleicht auch noch zu, nämlich das war Mobile, ne? Mobile First war so ein ganz großer Trend, Social Media war auf jeden Fall auch ein Trend und Datenjournalismus. Wahrscheinlich würde man heute künstliche Intelligenz noch mit zu den Top 3 dazu nehmen, das war damals noch nicht absehbar, ehrlicherweise, aber sowas wie lange Formate oder Entrepreneurship im Journalismus, das sind glaube ich schon immer noch Trends, die auch heute Relevanz haben.
Also auch wenn man es so liest, ist verfügbar im Internet, kann ich in den Shownotes gerne verlinken, ist es auch fast so ein bisschen eine kleine Vorhersage von vielen, was passiert ist dann in den 11 Jahren danach. Das kann man schon, glaube ich, so festhalten. Du hast einige Themen angesprochen. Vieles davon werden wir sicher auch noch mindestens streifen heute. Wie sieht denn so ein goldenes Zeitalter des Journalismus für dich aus? Was macht denn das goldene Zeitalter aus?
Na, du hast ja vorhin auch so diese große Frage gestellt, was ist guter Journalismus? Und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir heute viel näher auch an den Nutzenden dran sind, als wir das noch vor 11 Jahren waren. Also damals war schon nochmal stark so diese Haltung, wir berichten aus dem Elfenbeinturm. Mhm. Und auch deswegen war ja mein Ansatz mit deiner Korrespondentin, das ist deine Korrespondentin, weil ich damals wirklich sehr stark das Gefühl hatte, die Korrespondentin in der ARD beispielsweise, die sind überhaupt nicht greifbar oder nahbar oder man kann denen auch gar keine direkten Fragen stellen. Die berichten aus dem Ausland und sind wie so auf einem hohen Ross. Und ich will gar nicht bewerten, ob das heute noch genauso ist. Natürlich über Social Media hat sich da viel geändert, wie man auch an Kolleginnen wie Sophie von der Tann vom Bayerischen Rundfunk sehen kann, die ja auch so Blick hinter die Kulissen gibt, was ja damals noch gar nicht denkbar war. Aber genau, das war quasi wirklich so ein Ansatz zu sagen, nein, eigentlich die Korrespondenten sollten auch direkt Fragen beantworten können von Leuten da draußen. Und dieses, dass man auf Augenhöhe viel stärker sich bewegt und eben auch die Zielgruppe befragt nach ihren Bedürfnissen. Ich finde schon, dass in den letzten 10 Jahren, wo ja auch immer wieder neue Medienstartups hochgekommen sind, dieses Mindset durchaus auch in Legacy Media, in etablierten Medienhäusern stärker Einzug findet. Vielleicht noch nicht so radikal und umfangreich, wie man sich das manchmal wünschen würde. Aber so diese Startup-Denke, dass man eine Marktlücke identifiziert, dass man User-Needs quasi auch formuliert und dann auch entsprechende Produkte auf den Markt bringt, die dann eben auch ihre Nutzendenschaft findet. Das finde ich, hat sich schon sehr stark gewandelt. Also insofern, ich würde sagen, dass da sich schon sehr viel auch zum Positiven verändert hat. Und darüber hinaus glaube ich auch so dieses Thema fluider Content. Ne? Also dass man nicht mehr nur sagt, wie das zu meiner Zeit vor 25 Jahren, als ich mit dem Journalismus angefangen habe, gesagt hat, es gibt die gedruckte Zeitung, es gibt langsam auch online, es gibt Radiobeiträge, Fernsehbeiträge und die Formate sind strikt getrennt, sondern dass durchaus auch fluide Formen möglich sind und darüber hinaus eben auch Journalismus anders erzählt werden kann, nämlich in Form von einem Game oder in Form von einem Dialogspiel oder in Form von auf der Bühne oder in Mitmachaktionen oder in einer Graphic Novel. Also dass da so die Grenzen einfach sehr viel mehr verschwimmen und Content auf ganz unterschiedlichen Art und Weisen dargereicht werden kann.
Also auf jeden Fall dann auch da, ne, ausgehend von dem, was Nutzer eigentlich brauchen, was die Bedürfnisse sind, wie sie auch Medien nutzen. Du hast jetzt das Fluide ja auch angesprochen. Das ist ja auch eine Reaktion darauf, wie halt die Mediennutzung sich natürlich auch stark verändert hat durch die digitalen Plattformen und alles Weitere. Und vielleicht, du hast jetzt auch live schon angesprochen, sogar auch gerade ein Schiff dahin passiert, dass dieses Echte vor Ort und dieses echte Live-Erleben vielleicht auch wieder etwas ist, wo Journalismus stark reingehen kann. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen drüber reden. Ich würde noch gerne einen Schritt einmal kurz zurückgehen, weil das könnte ich mir vorstellen zumindest, glaube ich, auch vielleicht wichtig ist zu verstehen, wo du so herkommst und was dein Blick auf was Journalismus leisten kann ja auch geprägt hat, so kurz auf deine Zeit in St. Petersburg vielleicht einmal zu sprechen kommen. Du warst ja von 2011 bis 2015 dort. Ich glaube, es ist fast untertrieben zu sagen, es war eine bewegte Zeit in dieser Zeit. Wir haben die Maidan-Proteste in der Ukraine erlebt, wir haben die Annexion der Krim erlebt durch Russland. Das hast du ja alles vor Ort hautnah sozusagen miterlebt. Was würdest du sagen, wie hat dieser Blick oder wie hat diese Zeit deinen Blick darauf geprägt, was Journalismus leisten kann oder soll?
Jetzt machst du aber einen riesen Fass auf, Lukas. Tatsächlich muss man ja sagen, dass ich mich jetzt seit 11 Jahren gar nicht mehr so sehr mit Russland und der Ukraine, was ja mein zweites Berichtsgebiet war, beschäftige. Ich war seitdem auch nicht mehr da in St. Petersburg. Viele meiner Freunde sind auch nicht mehr da, muss man sagen. Mein Themenschwerpunkt hat sich ja komplett geschiftet Richtung Community-Journalismus, auch in letzter Zeit viel Leadership, Strategie, Transformation. Genau, insofern, also diese Zeit war natürlich für mich wahnsinnig aufregend. Ich habe ja mit 21 ein Auslandssemester gemacht in St. Petersburg und mich unsterblich in die Stadt verliebt und habe, das hast du vorhin vergessen, bei der Einführung zu erwähnen, dass ich beim Bayerischen Rundfunk volontiert habe und natürlich sehr gerne auch Korrespondentin geworden wäre beim BR. Und damals, als ich fertig war mit dem Volo, war ich 26 und dann war die Ansage von meinem damaligen Politikchef, ist ja schön, dass du Korrespondentin werden willst, Pauline, aber du musst jetzt einfach noch mal 5 Jahre warten, bis du an der Reihe bist. Und das hat dann einfach massiv mit meiner Familienplanung kollidiert. Deswegen habe ich das auf eigene Faust gemacht. Ich bin, glaube ich, grundsätzlich in meiner Herangehensweise immer eher so Richtung Macherin und einfach ausprobieren und experimentieren, Dinge schnell auf die Schiene bringen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere das einfach aus. Und wenn ich nach einem Jahr merke, ich kann davon nicht leben, dann komme ich wieder zurück. Aber ich habe es zumindest versucht. Und dementsprechend habe ich vor allem, als ich in St. Petersburg war, viel aus den postsowjetischen Ländern berichtet, das hast du erwähnt. Und das hat aber damit zu tun, dass die Korrespondentinnen und Korrespondenten natürlich sehr viel aus Moskau berichtet haben und gar nicht so viel in ihren Berichtsgebiet quasi unterwegs waren. Und das war so ein bisschen die Chance für mich, dadurch, dass wir damals auch noch mehr Feature-Plätze hatten, beispielsweise im öffentlich-rechtlichen Hörfunk vor allem, die ich dann eben bespielen konnte. Und dementsprechend habe ich mich dann ehrlicherweise nicht auf die Politikthemen fokussiert, weil ich eben frei da war, sondern auf Kultur, Soziales, sogar mitunter auch Sport. Ich hatte mal zwischendurch auch über den deutschen Sportchef bei Zenit St. Petersburg berichtet, wo ich lange dran war, quasi das erste Interview mit ihm zu bekommen. Also mich quasi auf andere Themen fokussiert. Aber ich war auch bei den Maidan-Protesten in Kiew und natürlich, wenn ich jetzt keine Kinder hätte, ich habe 2 Kinder, 8 und 10, dann wäre ich, glaube ich, direkt am nächsten Tag, als das mit dem Ukraine-Krieg losgegangen wäre, direkt dahin gefahren und hätte reportiert. Weil das natürlich das ist, was ich lange gemacht habe und was ich auch sehr gerne mache. Und tatsächlich hat einfach die Zeit sich so entwickelt bei mir in den letzten Jahren, dass ich mich mehr Richtung Management-Themen entwickelt habe und gar nicht mehr so an der Front bin und reportieren tätig.
Ja, ich weiß, dass das ein großes Fass aufgemacht hat natürlich, aber trotzdem interessant. Ich habe mir natürlich auch ein bisschen angeschaut, was du da dann so gemacht hast. Und auch da, ne, also man hat ja oft dann, wenn man aus diesen, gerade natürlich aktuell, aber man hat oft so den Fokus, du hast gesagt, so Moskau, ne, die große Politik, was passiert im Kreml, was wird auf diesen Ebenen besprochen. Aber man hat, glaube ich, da schon gespürt bei dir, dass du auch gerne, ne, wie geht's den Menschen, wie läuft der Alltag, wie organisiert sich die Menschen vor Ort, dass das auch da schon irgendwie dein Fokus war. Also deswegen, das ja, ist uns...
Mich haben immer die Menschen interessiert, genau. Ich habe über 250 Jahre Eremitage berichtet und da ging es mir gar nicht um die Kunstwerke, die da zu finden sind, sondern ich habe 10 Protagonistinnen und Protagonisten gefunden, die quasi erzählt haben, warum die Eremitage so ein besonderes Museum ist. Und da geht es gar nicht so sehr um die, die quasi die Kunst verantworten, sondern zum Beispiel auch um die Frau, die sich um die Katzen im Keller kümmert. Ja. Oder um den Uhrmacher, der irgendwie dafür sorgt, dass ich weiß nicht, wie viel 100 Uhren in der Eremitage laufen und quasi repariert oder restauriert werden. Und deswegen, genau, mein Fokus war schon immer die Menschen, da hast du recht.
Ja, und dann bist du da von St. Petersburg sozusagen wieder zurückgekommen, ne, und hast das ja auch so ein bisschen dann für dich wahrscheinlich überlegt, wie kann denn dieser Journalismus sich so weiterentwickeln, dass er halt nah bei den Menschen ist, dass man in die Communities reinkommt, dass man da ja näher mit den Menschen irgendwie auch zusammen Dinge vielleicht auf die Beine stellt und zusammen schaut, wie man nach vorne kommen kann. Und da ist ja ein, oder ich meine, wir haben ja so ein bisschen das Dilemma, das hatte ich in meiner Anmoderation ja auch schon erwähnt, ne? Wir haben auf der einen Seite diese Möglichkeiten, die uns die digitalen Plattformen natürlich geben und bieten. Auf der anderen Seite zwingen sie uns natürlich auch ein bisschen ihre oder haben uns ihre Regeln aufgezwungen, tun das bis heute. Das berühmte Clickbait so, ne, dass man alles verkürzt darstellt, dass man irgendwie das Gefühl hat, ausgeruht und in die Tiefe und so, das ist alles gar nicht mehr gewollt. Und ein Gegenmittel, ein Thema, mit dem du dich ja auch beschäftigst, ist der konstruktive Journalismus, der ja nicht erst seit gestern besprochen wird. Ich sehe schon den einen oder anderen, der zuhört, der vielleicht jetzt kommen die damit wieder. Aber ich glaube, dass wir gerade auch wieder in einer Zeit leben, wo man vielleicht, wo es sich lohnt, nochmal neu drüber nachzudenken, was kann konstruktiver Journalismus eigentlich alles sein? Deswegen würde ich gerne einmal von dir hören, was ist für dich eigentlich konstruktiver Journalismus? Wie verstehst du den ganz persönlich?
Zum Thema konstruktiver Journalismus hatten wir vorhin auch schon gesprochen, müsstest du natürlich Ellen Heinrichs einladen, die das Bonn-Institut gegründet hat. Ich habe ja die erste Studie geschrieben, mitgeschrieben mit Ellen zum Thema konstruktive Kriegsberichterstattung. Und das war ganz spannend. Vor 5 Jahren haben wir das veröffentlicht. Da kam ich auch wieder so ein bisschen back to the roots, also auch wirklich wieder Russland, Ukraine und so weiter, Osteuropa stärker in den Blick genommen, auch mit Reporterinnen und Reportern Interviews geführt. Und ich hatte ein Gespräch mit David Schraven von Korrektiv, mit dem ich ja auch immer wieder punktuell zusammengearbeitet habe, unter anderem ein Handbuch geschrieben habe zum Thema Community-Journalismus. Und der hat mir gesagt, Pauline, Krieg ist per se destruktiv, da kann ich nichts Konstruktives dran finden. So. Und das war ganz interessant, weil eigentlich haben wir dann am Ende doch gezeigt, dass es möglich ist, sogar über den Krieg, was man ja gar nicht denken würde, konstruktiv zu berichten. Und ich finde, ein gutes Beispiel sind da die Reportagen von Katrin Eigendorf vom ZDF, die ich sehr schätze, die auch wiederum sehr nah an den Menschen immer ist, sei es jetzt in der Ukraine oder in Afghanistan. Und finde ich auch ganz spannend, wirklich versucht, die Menschen als handelnde Subjekte zu zeigen, ne? Nicht zu viktimisieren, nicht so in dieser Opferrolle, oh mein Gott, die Armen, sondern zu gucken, okay, es gibt nämlich auch im Chaos, im Krieg, in Krisen Menschen, die anpacken, die versuchen, sich da selber wieder rauszuziehen, die das Leben zu einem besseren Ort machen wollen und die dann andere um sich scharen, um das zu schaffen und die in den Blick zu nehmen zum Beispiel. Das finde ich so einen ganz einfachen Trick, sage ich mal, wo man zeigen kann, nee, eigentlich ist es genau die richtige Herangehensweise, weil wir sehen ja auch, die News Avoidance nimmt tendenziell zu. Ich habe vorher noch mal in die Daten geschaut vom Digital News Report vom Reuters Institute. Und die zeigen einfach ganz eindrücklich, weltweit ist die News Avoidance bei 42% und in Deutschland bei 40%. Das heißt, fast die Hälfte guckt sich Nachrichten aktiv schon nicht mehr an, weil sie dadurch schlecht draufkommt oder weil sie diese Bad News are Good News einfach nicht mehr ertragen kann, ne, in ihrem aktuellen Lebensumfeld. Und dementsprechend müssen wir uns ja damit beschäftigen, wie erreichen wir die Menschen trotzdem, dass sie informierte Entscheidungen treffen. Und da kann es eine gute Idee sein, natürlich Nuancen zu zeigen zum Beispiel, nicht nur schwarz-weiß. Es kann eine gute Idee sein, Menschen zu zeigen, die was quasi in die Hand nehmen. Und vieles andere, was wir da rausgearbeitet haben. Aber was natürlich nicht hilft, ist quasi immer so dieses Gut und Schlecht gegeneinander zu stellen, he says, she says zu proklamieren, sondern wirklich zu gucken, was ist denn eigentlich unter der Oberfläche und wie gehen die Menschen wirklich damit um. Was bedeutet das eigentlich für Sie? Und dafür muss man natürlich vor Ort sein. Und dementsprechend ist das, glaube ich, wirklich die Herangehensweise, wie man Menschen trotzdem immer noch erreicht. Weil ich glaube, die meisten interessieren sich nicht über, okay, jetzt haben sie wieder die Panzer da vorgefahren und irgendwelche Kriegsverläufe im Detail, sondern eigentlich interessieren sich Menschen für Menschen. So, und dementsprechend, wenn man das schafft, zu zeigen, was hat dieser Krieg eigentlich für Auswirkungen auf die Menschen in Lviv, in Odessa, in Kharkiv, in Donetsk, auf der Krim auch, wobei das natürlich schwierig ist, da überhaupt Berichterstattung zu leisten, dann erreicht das die Menschen, glaube ich, sehr viel mehr.
Ja, es ist... Ja, also ich glaube, das ist ja der sehr viel wichtige Punkt, auch wenn David Schraven dann so destruktiv-konstruktiv ja diesen Gegensatz so aufgemacht hat, gab es ja dann auch lange diesen Irrglauben, dass konstruktiv immer nur heißen muss, wir machen irgendwie, weiß ich nicht, die gute Nachricht des Tages.
Positive Nachricht.
Ja, genau, die positive Nachricht oder so. Aber das hat sich ja dann tatsächlich auch verfeinert über die Jahre, das Konzept, auch dank Ellen Heinrichs und des Bonn-Instituts, die da natürlich eine Pionierarbeit leisten und geleistet haben und immer noch leisten, dass es eben so viel mehr sein kann als das. Das gilt natürlich einmal sicherlich für auch sowas wie Kriegsberichterstattung. Ich glaube, dass jeder, der Nachrichten konsumiert, kennt das ja auch. Ne? Wenn man so Berichte von Katrin Eigendorf, finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel, zum Beispiel einfach sieht, wenn sie da bei den Menschen ist, wenn man spürt, selbst in so einer Situation, selbst im größten Leid gibt es Menschen, die machen Dinge, die packen an, die führen da ihr Leben weiter, die glauben noch daran, was zum Positiven oder zum Besseren zumindest irgendwie bewegen zu können und sind nicht ohnmächtig, nimmt vielleicht einem als Konsumenten auch ein bisschen mehr von der Ohnmacht, die man ja oft verspürt, wenn man diese Nachrichten sieht. Ich glaube, das ist ein Ansatz, der, du hast die Zahlen der Nachrichtenvermeidung angesprochen, auf jeden Fall helfen kann. Du hast ja vorhin auch schon so verschiedene Formatmöglichkeiten angesprochen, ne, die ich zum Beispiel auch alle konstruktiv finde, weil das irgendwie so dieses Live auf Bühnen sein, vor Ort sein, in der Community sein, das heißt für mich ja fast per se schon, man ist irgendwie konstruktiv unterwegs. Inwieweit, und das ist so ein bisschen ja auch dein Thema, was du ja in deinen Coachings auch machst, inwieweit kann man oder soll man sowas auch strukturell in Redaktionen verankern und wie kann man das angehen?
Community-Journalismus, meinst du?
Genau, genau. Also so konstruktiven Community-Journalismus, ja.
Also ich muss ja sagen, weißt du, so Community-Journalismus findet ja vor allem bei so Neugründungen statt. Ne? Und da spielt das eine große Rolle. Ich habe ja auch zwischenzeitlich ein Jahr die Geschäftsführung inne gehabt von Carla, einem Online-Magazin hier in Konstanz, wo ich wohne, eben am Bodensee. Und auch als ich das Handbuch geschrieben habe und viele Beispiele zusammengetragen habe, die es ja gibt. Ne? Also es gibt ja Best-Practice-Beispiele, wie zum Beispiel Rums oder 4.0 oder Loki jetzt in Berlin. Und es gibt ja erfreulicherweise auch in der Schweiz und in Österreich sehr viele tolle Beispiele, wo man sich einiges abschauen kann, was auch Community-Journalismus angeht. Ne? Nimmst du jetzt Bajur oder Zürich oder Winti in Winterthur, ganz neu und sehr erfolgreich gestartet. Da kann man sich sicherlich einiges abschauen. Ich glaube, was schon ein Unterschied ist, ist halt, dass so diesen Spirit, dieses Mindset von so einem kleinen Team von 15, 20 Leuten, bei der Republik in der Schweiz sind es sogar 50 Leute, unglaublicherweise. Aber trotzdem sind es kleine Teams in der Regel, dass du das halt nicht übertragen kannst auf eine Süddeutsche Zeitung oder auf eine Rheinische Post oder auf eine Stuttgarter Zeitung. Ne? Also ich glaube, da muss man schon unterscheiden. Natürlich kann man gucken, ob man so Biotope schafft, wo das dann doch möglich ist. Ne? Zum Beispiel habe ich mich gestern interessanterweise mit dem Head of Zielgruppen ausgetauscht, Martin Langeder, bei der Süddeutschen Zeitung, den ich schon sehr lange kenne, irgendwie seit 20, 25 Jahren kennen wir uns. Wir haben schon lange nicht mehr getroffen. Und dann fand ich das irgendwie so lustig, dass er jetzt diesen Titel trägt, Head of Zielgruppen, was ich irgendwie sehr smart finde, weil er mir von diesem neuen Festival erzählt hat, Mindpop, was sie zum ersten Mal im Mai gestartet haben in München und was genau in die richtige Richtung geht. Nämlich sie sagen, sie wollen eine junge Zielgruppe erreichen zwischen 25 und 45 und wahrscheinlich werden viele von denen kein Abo abschließen, aber sie haben eine positive Konnotation der Süddeutschen Zeitung gegenüber und vielleicht hören sie sich mal unseren Podcast an, der für die junge Zielgruppe jetzt gestartet wurde und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass man da einfach sehr viel mehr das mitdenken muss, dass man eben nicht nur in Anführungszeichen die Zeitung vollkriegen muss oder online eben bespielen muss, sondern dass darüber hinaus eben das wirklich strategisch eine immer wichtiger werdende Rolle spielen sollte, dass man auch Live-Formate schafft, wo man gewisse Zielgruppen erreicht, die man sonst nicht erreicht. Ne? Und ich finde es zum Beispiel auch grundsätzlich eine gute Idee, zum Beispiel mit Menschen in Kontakt zu kommen, die mit Journalismus gar nichts am Hut haben oder die dem Journalismus den Rücken gekehrt haben. Ne? Das ist ja immer eher ein bisschen schmerzhaft, quasi sich damit zu beschäftigen, warum haben jetzt Leute ihr Abo gekündigt, warum sind die eigentlich unzufrieden, da wirklich reinzuspüren oder auch einfach Menschen zu sprechen, die man mit Journalismus vielleicht noch gar nicht erreicht hat. Ne? Also wenn ich das richtig im Kopf habe, hat der Digital News Report auch zutage gefördert, dass Menschen zwischen 18 und 24 mehr als die Hälfte, nämlich 56%, noch nie eine Zeitung in der Hand hatten. Das muss man sich mal vorstellen. So, und wie erreicht man die? Natürlich erreicht man die auf Social Media, aber eben interessanterweise auch über coole Events, die so ein bisschen Festival-Vibe haben. So, und dementsprechend glaube ich schon, dass es eine gute Idee ist für etablierte Medienhäuser auch, sich da noch viel, viel mehr zu überlegen und da mehr auf die Schiene zu bringen.
Und eben vielleicht doch diesen Startup-Spirit, ne, den du angesprochen hast, von den verschiedenen tollen Magazinen, die es da gibt, vielleicht eben doch zu übertragen. Ne? Weil du hast also so einen Nebensatz gesagt, das kann man vielleicht nicht. Würde ich vielleicht ein bisschen dagegen halten, vielleicht wäre das trotzdem so, ne, vom Denken her kann man so innerhalb von so einer Redaktion vielleicht so, ne, so
ein Schnellboot.
So ein Schnellboot irgendwie vielleicht aufsetzen, was sowas auf die Strecke bringt. Ich meine, wir sehen auch immer mehr Beispiele auch von traditionellen Medienhäusern, die in die Fußgängerzonen gehen, die irgendwie alte Fahrschulen besetzen, wie der Weiblinger Zeitungsverlag zum Beispiel, weil auch bei den Lokalmedientagen in Nürnberg und da einfach mit den Leuten in den Austausch gehen. Das sieht man ja immer mehr, immer häufiger. Das ist, glaube ich, dann einfach der Weg, ne? Also gerade auch, wenn wir über das Lokale sprechen, das geht es natürlich viel auch um lokal vor Ort sein. Auch bei der SZ ist es ja dann ein lokales Format für München gewesen und so weiter. Also das dann wirklich diesen Spirit irgendwie sich überlegt und zwar auch, und da hast du ja auch was sehr Entscheidendes gesagt, weil oft hört man dann ja auch, ja, damit verdienen wir kein Geld, das können wir nicht machen, so, ne, aber vielleicht muss man das auch irgendwie als Tool eben für Markenbindung, für Markenbekanntheit irgendwie nutzen und sich halt auch erstmal dann in anderen Zielgruppen was aufzubauen, das vielleicht irgendwann mal monetarisiert werden kann, also man muss ja irgendwo anfangen und das ist vielleicht einfach dieses nah bei den Menschen sein und dieses ja, dann auch schnell auf Entwicklungen auf, keine Ahnung, popkulturelle Phänomene, die es ja auch immer mal wieder auftauchen, schnell reagieren zu können mit einem Event oder mit einem kleinen Happening, irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie wichtig, dass man das strategisch so implementiert in der Redaktion, dass das auch möglich ist, dass sowas schnell kommen kann. Ja.
Absolut. Und das ist ja auch immer das Totschlagargument bei TikTok. Ne? Da werden wir ja vielleicht nachher auch drüber sprechen. Also ja, aber wenn wir auf TikTok sind und da quasi Inhalte publizieren, dann können wir das ja nicht monetarisieren. Ja. Das ist immer das Argument, was als erstes kommt. Und dann sag ich, naja, aber es ist halt ein Invest in die Zukunft. Ne? Und darüber hinaus ist es halt der Aufbau von Markenbekanntheit. Es ist eine Stärkung der Marke. Es ist eine Bekanntheit in der Zielgruppe. Es ist ein Reichweitenaufbau. Es ist quasi dieser Förderung wirklich Dialog mit der Community auf Augenhöhe. Man kann das als schnelles Formatlabor nutzen. Man kann das als tatsächlich auch ein Recruiting-Pool nutzen, ne? Für zukünftige Leute, die vielleicht ein Volontariat machen.
Auch nicht zu unterschätzen.
In der Redaktion. So. Ja. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und ich würde gar nicht ausschließen, dass in Zukunft vielleicht tatsächlich noch mehr auch sich bei den Werbeformaten ändert oder wandelt, dass man sagt, eigentlich damit kann man auch noch stärker Geld verdienen, weil natürlich die Plattformen selber auch interessiert sind an gutem Content, an News-Content in Zukunft. Aber das quasi als allererstes Totschlagargument zu bringen, das finde ich immer so ein bisschen kurz gedacht, weil es geht halt um so viel mehr. Und das ist auch bei Live-Formaten das, wo ich noch sehr, sehr viel Potenzial sehe und wo man wirklich sich dem ernsthaft aussetzen sollte eigentlich und nicht nur sagen sollte, ja, wir machen doch zwei Wahlarenen im Jahr mit viel Publikum und 400 verkauften Tickets oder so. Das reicht halt einfach nicht, ne? Also ich glaube schon, dass Leute das sehr wertschätzen, wenn man zum Beispiel das aufbricht, ne? Wenn man eine Pop-Up-Redaktion macht, wenn man out of the box denkt, wenn man irgendwie mit einem Kaffeewagen, so wie das David Schraven ja auch macht, irgendwie auf dem Markt vertreten ist. Also da gibt es so viele gute Beispiele, wo man sich was abschauen kann, aber man muss es halt in die Gesamtstrategie implementieren und nicht nur so glauben, irgendwie, naja, das machen wir halt einfach noch mit. Und das reicht dann schon, wenn wir irgendwie da einen Werbestand haben auf irgendeinem Festival und da unsere Marke quasi sichtbar ist. Das reicht einfach heutzutage nicht mehr.
Oft ist es ja so, apropos strukturell und Strategie, dass solche Dinge ja scheitern ja auch aus Gründen, in Redaktionen. Das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich viel beschäftigst, wenn wir über Innovation sprechen und wie können wir denn neue Formate aufs Gleis setzen, wie können wir denn out of the box denken. Scheitert das ja ganz oft an Strukturen, an Hierarchien, wo ihr euch ja, ich hatte es ganz am Anfang erwähnt, beim Better Leaders Lab ja auch sehr intensiv mit beschäftigt mit dem Thema. Was ja ein wichtiges Thema ist, wenn wir genau darüber sprechen. Wir reden nämlich gleich auch noch über TikTok und die digitalen Plattformen und wie man da Leute erreicht und da guten Journalismus auch machen kann. Aber bis man da hinkommt, ist das ja ein Weg, ne? Auch gerade in etablierten Medienhäusern, der oft auch ein bisschen steinig ist. Das kennt jeder, der da arbeitet. Bin da viel im Austausch auch. Und ihr habt ein Magazin rausgebracht, Powershift heißt das, Medienmacht neu verteilen, wo ich ja auch genau mit solchen Fragen beschäftigt. Wie können wir denn das so aufsetzen, dass Journalismus flexibler wird, dass Journalismus halt diese neuen Wege geht? Wie verteilen wir diese Macht denn neu, Pauline?
Das ist eine große Frage, aber ich habe natürlich mein Magazin auch hier.
Sehr gut. Kann man sich auch online bestellen?
Man kann sich es auch runterladen. Ja. Genau, man kann sich auch die gedruckte, wir haben gar nicht mehr so viele gedruckte quasi Exemplare vorrätig, ehrlicherweise. Wir hatten 1000 gedruckt und es sind, glaube ich, nur noch 100 übrig. Das freut uns sehr. Wir haben es tatsächlich einfach sehr umfangreich an sämtliche Führungskräfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz verschickt, weil da einfach auch sehr viel Herzblut drin steckt. Ich hatte die Redaktionsleitung, das hattest du schon gesagt, und uns war tatsächlich, also wir hatten ja eine Unconference letztes Jahr in Wien, wo wir 30 Führungskräfte zusammengebracht haben, und meine Chefin Anita Zelina, die das Better Leaders Lab auch gegründet hat, die hat das sehr treffend als Intervention bezeichnet. Also die Unconference war quasi so ein erster Schritt, um zu gucken, okay, es gibt wohl noch mehr Leute, die sich damit beschäftigen, dass eigentlich Macht in Medien anders verteilt werden sollte. Und dann war quasi dieses Magazin der nächste Schritt, wo wir einfach sehr stark den Fokus auch auf KI und auf Creator Economy und auf Diversity gelegt haben. Genau, und da habe ich letztes Jahr viel Zeit mit verbracht, auch Gastautorinnen und Autoren zu finden, die zum Beispiel zum Thema Top-Sharing bei der Deutschen Welle gesprochen haben, ne, und mir ein Interview gegeben haben. Wie ist es eigentlich, wenn man quasi eine Leitungsposition aufteilt zwischen zwei Menschen? Kann das eine Möglichkeit sein, quasi Macht sinnvoll anders zu verteilen? Oder eben die Krautreporter zum Beispiel, die seit einigen Jahren keinen Chefredakteur mehr haben. So, ist das eine Möglichkeit? Oder auch das Verantwortungseigentum von Neue Narrative als Beispiel genommen haben. Was kann man sich da eigentlich von abschauen? Also da gibt es sehr viele Themen, und interessanterweise habe ich tatsächlich diese Woche mir Gedanken gemacht zur nächsten Unconference. Die findet im November in Hamburg statt. Die ist tatsächlich nur auf Einladung. Wir haben jetzt fast alle Plätze vergeben an 50 Führungskräfte, wo wir eben auch nochmal sehr stark so ins Tun kommen wollen und so ein bisschen so Sessions geplant haben, Hack the System. Wie hacken wir das System? Zum Beispiel auch ein Thema, was Anita sehr umtreibt, ist, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass noch mehr Frauen beispielsweise in Aufsichtsräten vertreten sind, ne? Weil sie ja bei Funke und bei Mediahus eine der wenigen Frauen ist, die da quasi einen Platz haben, und natürlich sehr stark damit konfrontiert ist, dass es eigentlich in anderen Aufsichtsräten, Boards wirklich eher die Ausnahme ist. Und wie kann das eigentlich sein? Und was bedeutet das, wenn wir das verändern, wenn dann auch wirklich mehr Frauen da Platz haben. Oder es gab ja auch diese große Recherche vom KIT-Kollektiv im Medium-Magazin zum Thema Rassismus in den Redaktionen. Also das hat ja auch ganz andere Implikationen, darüber nochmal zu sprechen, inwiefern wirkt sich das zum Beispiel in die Strukturen aus, in die Entscheidungsmacht, aber eben auch in Karrieren. Insofern gibt es da total viele Themen, die da quasi noch unbeackert sind und über die wir eben mit ganz vielen smarten Menschen im November sprechen werden und wo es dann vielleicht irgendwie auch weitere Interventionen geben wird im Nachgang.
Ja. Und ich glaube, gerade dieses Thema Aufsichtsräte, Gesellschafter und so weiter, ne, also natürlich auch viel Blick so auf, wer ist eigentlich Chefredakteur und wie sind die Redaktionen zusammengesetzt, natürlich auch wichtig, aber ich glaube, so diese Ebene auch sich anzuschauen, gerade wenn wir darüber reden, Medienmacht anders zu verteilen und wer entscheidet eigentlich am Ende dann darüber, wie die grundsätzliche Ausrichtung ist, wie wir Innovation, neue Ideen irgendwie implementieren können, dann ist das ja eine Ebene, die auch wirklich wichtig ist, die man dann auch in den Fokus nehmen muss. Das hast du ja auch erwähnt und das ist, glaube ich, wichtig, dass ihr das tut und euch anschaut und da den Finger ein bisschen in die Wunde, die es da durchaus, glaube ich, an vielen Stellen gibt, einfach auch legt. Ich habe mir noch Gedanken gemacht über einen anderen Punkt, wenn wir so ein bisschen auf Branche und Perspektiven schauen. Das hast du ja auch schon erwähnt mit den Neugründungen, ne? Also das gibt es ganz viele, viele tolle Beispiele. Es gibt ganz vielen wirklich hervorragenden Non-Profit-Journalismus. Der, wie man glaubt, kann man glaube ich sagen, leider unter Druck steht von verschiedenen Seiten, sowohl wirtschaftlich als auch teilweise politisch. Wobei es da ja vor ein paar Jahren noch irgendwie die Bemühungen zumindest gab, von der Ampel damals noch das als gemeinnützigen Journalismus anerkennen zu lassen. Hat dann leider nicht geklappt und ist jetzt glaube ich in weitere Ferne erstmal gerückt wohl. Wie können wir denn trotzdem vielleicht auch aus uns heraus oder was würdest du Leuten raten, die überlegen, kann ich da auch irgendwie aktiv werden? Wie kann ich das unterstützen, diese Art von Journalismus auch vielleicht noch mehr in die Breite zu tragen? Hast du da Ansätze, Ideen, die du mit uns teilen kannst, weil das ja so ein Feld ist, was durchaus wichtig ist, aber halt unter Druck steht?
Aber unter Druck stehen doch alle anderen Medien auch.
Auch, ja. Deswegen ist es nicht exklusiv, natürlich.
Die Non-Profits stehen unter Druck und die anderen nicht. Also ich habe nämlich ganz
das hab ich
starkes
nicht gesagt.
Gefühl. Nee, genau. Aber ich will das einfach nochmal an der Stelle wirklich unterstreichen, ja. Dass ich habe ja auch die letzten Jahre sehr viel mit Führungskräften auch von Lokal- und Regionalmedien zu tun gehabt. Und das ist schon ziemlich eklatant, wie stark die mit dem Rücken zur Wand stehen, ja. Und wie wenig Spielraum die auch haben. Insofern unter Druck stehen, glaube ich, wir alle, würde ich mal sagen. Und das ist ein Thema Non-Profit-Journalismus.
Und das war, also das
so
vielleicht noch kurz zur Ergänzung, weil das genau das war, also wenn man sich das den Gesetzentwurf von damals halt durchliest, das ist tatsächlich sogar der Aufhänger gewesen. Also dass man halt das hat damals genau so, ne, in der Analyse, Medien stehen unter Druck und gerade deswegen wäre es ja auch so wichtig, so ein das als gemeinnützig anerkennen, damit man das halt noch, damit man Öffentlichkeit und Journalismus noch auf eine breitere Basis stellt. Also daher kam tatsächlich auch so diese Initiative auch daher ein bisschen, weil man halt weiß, wie es der Medienbranche, dem Journalismus insgesamt so geht. Ja.
Vor allem ging es natürlich um die Rechtssicherheit. Ja. Ne? Also, dass man sich dann nicht immer irgendwelche komischen Konstrukte überlegen muss, dass man Kurse gibt, damit man eigentlich Content produzieren kann, weil eben Journalismus, wie du gesagt hast, per se nicht als gemeinnützig anerkannt ist, Bildung eben schon. Volksbildung oder eben auch Karneval. Naja, das ist ein ganz anderes Thema, aber du hast recht, das Thema Non-Profit-Journalismus ist tatsächlich so ein bisschen unter ferner Liefen, ist so ein bisschen vom Radar verschwunden, weil da auch gerade einfach gar keine Bewegung drin ist. Und ehrlicherweise kann man dann sagen, naja, aber wenn das jetzt gekommen wäre mit der Rechtssicherheit, ist es vielleicht auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass der Mut, neue Medien zu gründen, größer wäre, wenn es diese Rechtssicherheit gäbe. Nun ist es nicht der Fall und trotzdem würde ich sagen, ist es heutzutage so leicht wie nie, was neu zu gründen. So als ich mit deiner Korrespondentin gestartet bin 2015, da war noch Krautreporter und Korrektiv mit am Start und ja. Die anderen kamen danach. Einige sind auch schon nicht mehr da, wie Flip beispielsweise oder auch Tag 1 ist auch schon nicht mehr da. Also viele sind auch quasi schon über den Jordan gegangen. So ist es bei Startups, dass es immer noch deine Korrespondentin gibt, ist irgendwie manchmal auch wirklich ein Wunder. Frage ich mich auch irgendwie, dass es so lange dass wir so lange durchgehalten haben, ist irgendwie auch schön zu sehen. Weil eigentlich habe ich ja auch deine Korrespondentin gegründet, damit es uns irgendwann nicht mehr braucht. Ne? Dass genauso viel über Männer berichtet wird wie über Frauen. Wir sind damals angetreten, weil viel mehr über Männer berichtet wird als über Frauen. Wir wollten das ändern. Wir haben auch ein bisschen was verändert, aber es ist leider immer noch nicht gleichmäßig verteilt. Und der Non-Profit-Journalismus, also ich sehe da schon auch immer wieder zarte Pflänzchen, die sich auf den Weg machen und da auch wirklich viel Unterstützung bekommen. Ne? Also es gibt Acceleratoren, es gibt Inkubatoren, es gibt Programme, es gibt ein bisschen Seed-Geld bei unterschiedlichen Einrichtungen und Stellen, Anlaufstellen. Also von daher, ich glaube, wenn man eine gute Idee hat, gerade auch im Lokalen, dann hat man, glaube ich, so gute Chancen wie nie, so, dass es auch wirklich ein Erfolg werden kann. Man kann von den Erfahrungen von alten Hasen profitieren. Was schon schwieriger ist, ist tatsächlich zu wachsen. Ne? Das sehe ich auch bei anderen, dass wenn man so ein paar Jahre am Markt ist, dass man dann schon Schwierigkeiten hat, irgendwie auch über die bestehenden Mitglieder hinaus Leute zu erreichen. Das ist auf jeden Fall ein Pain. Und dafür gibt's ja auch jetzt seit einiger Zeit den Media Forward Fund. Da könnte ich jetzt irgendwie noch mal 3 Stunden drüber sprechen, weil ich da ja auch einschlägige Erfahrungen gemacht habe, mit Carla quasi im Finale gewesen bin und es da nicht bekommen habe, was einfach dazu geführt hat, dass das Projekt jetzt einfach nicht so erfolgreich war in den letzten Jahren, logischerweise. Und es auch echt schwer ist, aus eigener Kraft die Durchschlagskraft zu entwickeln, dann so viele Mitglieder zu bekommen, dass man sich vor allem darüber finanziert. Insofern, also ich sehe das total positiv, dass es da immer wieder neue Entwicklungen gibt. Ich würde mir natürlich mehr Unterstützung wünschen, grundsätzlich, aber ich will auch nicht immer nur nach Geld fragen. Ne? Also manche sagen so, eigentlich müsste man dann so einen Fonds aufsetzen und die Öffentlich-Rechtlichen müssten noch was abgeben und so weiter und so fort. Das finde ich immer so ein bisschen utopische Forderung. Es klingt immer gut, aber es ist halt nicht praktikabel. Insofern finde ich schon, dass man dann gucken muss, wie man sich selber hilft. Und dann finde ich solche Initiativen wie beispielsweise aktuell auch von der Rudolf-Augstein-Stiftung und der Zeit-Bucerius-Stiftung und der Töpfer-Stiftung zum Thema Lokal stärken. Wie können wir vielleicht auch sowas wie Infrastruktur gebündelt zur Verfügung stellen, damit sich Gründerinnen und Gründer damit nicht beschäftigen müssen? Ja. Was ja auch Steady beispielsweise macht und andere. Aber das finde ich eigentlich Überlegungen, die genau in die richtige Richtung zielen, dass man quasi den Gründerinnen und Gründern möglichst viel auch Administratives abnimmt, damit die sich wirklich auf die Inhalte konzentrieren können, weil dass der Bedarf da ist, das sehen wir ja unter anderem an dem Wüstenradar, der vor 2 Jahren rausgekommen ist, wo es zwar noch keine weißen Flecken gibt in Deutschland, wo Landstriche quasi keine Zeitung haben, aber die Tendenz ist schon Richtung ein Zeitungslandkreis.
So und Steppenbildung gibt es vielleicht schon, ja.
Eher irgendwann dann weiße Flecken, das kann schon sein. So. Also von daher, ich glaube, das, was in den USA ja schon gang und gäbe ist, nämlich ein Drittel des Landes hat quasi keine Zeitung mehr. Das ist jetzt was uns auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren bevorstehen wird. Und insofern muss man natürlich schon überlegen, wie kann man diese Wüsten oder auch diese Steppen, wie du sie genannt hast, die Nachrichtenversteppung stoppen oder dem was entgegensetzen.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ist dieser Infrastrukturgedanke, weil ich bin auch immer so ein bisschen skeptisch, weil wenn man dann sofort nach Geld, womöglich noch nach Geld vom Staat oder so irgendwie ruft, weil ein großer Vorteil oder ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht nicht, aber das ist ja einfach die Unabhängigkeit natürlich auch von Formaten, auch wie deine Korrespondentin zum Beispiel und viele anderen. Und wenn man sich dann da, klar, man braucht Geld, um das zu finanzieren. Und wenn man sich dann in so eine Abhängigkeit finanziell begibt, ist der Vorteil, sage ich mal, natürlich auch ein Stück weit wieder weg. Aber wo, glaube ich, ein krasser Hebel ist, ist diese so eine Infrastruktur aufbauen, die es halt Gründern leichter macht, ihre Ideen umzusetzen, wo man gemeinsam aufsetzen kann, wo man sich dann vielleicht auch Kosten, Entwicklungskosten spart und so weiter. Also ich glaube, an der Stelle sehe ich auch noch sehr viel Potenzial, um tatsächlich dann aus solchen Neugründungen, solchen Formaten einfach zu helfen. Das finde ich einen sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt, den du angesprochen hast. Und ich mache jetzt auch einfach nur ein bisschen kurz Werbung für unsere Kollegen bei Media Lab Bayern, die ja zu uns in der gleichen Firma sind wie die Medientage München, die auch Startup-Förderung machen und auch da man mit Non-Profit-Journalismus, da gab es ja auch schon ein paar Beispiele in den vergangenen Jahren, die dort gefördert wurden. Auch da gerne mal bei den Kollegen von Media Lab vorbeischauen, falls ihr da eine Idee habt für eine Neugründung, da kann man auch Unterstützung beantragen auf jeden Fall. Lass uns,
und ich bin natürlich großer Fan vom Future of News Fellowship vom Media Lab Bayern. Das habe ich ja letztes Jahr bekommen.
Da warst du auch dabei.
Und das ist tatsächlich was super einzigartig ist eigentlich in Deutschland, dass man sowas wie ein R&D-Fellowship hat, wirklich sich 6 Monate intensiv mit einem Thema beschäftigen kann. Das finde ich ein großes Privileg, dass es das überhaupt gibt und dass man sich dafür bewerben kann. Und ich war dann eine von 5 und habe mich eben mit dem Thema TikTok und Lokaljournalismus beschäftigt, also quasi News auf Social Media. Und da ist einfach so viel Potenzial drin, ne? Wenn man an die Content Creator, Newsfluencer, Influencer und so weiter, da ist auch so viel im Umbruch.
Ja.
Und ich hatte das Thema schon, als ich bei Carla war, irgendwie immer so mit auf dem Zettel und wir haben es aber halt nicht geschafft, dem intensiver nachzugehen, weil wir ein ganz kleines Team waren und irgendwie schon so komplett überlastet. Und deswegen war das ein großes Glück, dass ich das tatsächlich ein bisschen intensiver dann auch mit User Research und auch meinem eigenen kleinen TikTok-Kanal, den ich dann gestartet habe, Newslab Konstanz, einfach ausprobieren konnte. Und interessanterweise auch wirklich wieder, sind wir wieder am Anfang so zurück zu den Wurzeln gekommen bin und ja vor vielen Jahren das Handwerk quasi fürs Fernsehen gelernt habe und dann immer eben auch beim Bayerischen Rundfunk irgendwie mit Kameramann und Tonassistent unterwegs war und dann selber wieder zu filmen mit dem Handy und dem Gimbal und dem Mikrofon, das war irgendwie total befreiend und beglückend, ehrlicherweise auch. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Und dementsprechend auch nochmal da die Empfehlung, wenn man ein Thema hat, wo man irgendwie auch in der Tiefe nochmal reinspüren möchte und das im Redaktionsalltag einfach schwierig ist, dass man da sich auf jeden Fall für die nächste Runde dann nächstes Jahr sehr gerne bewerben kann.
Absolut, das werden die KollegInnen sicher sehr gerne hören. Jetzt hast du mir das Stichwort super präsentiert, Profi, ne? Absolut. Wir wollen zum Schluss jetzt dann doch noch mal ein bisschen über TikTok reden. Das war Transparenz eigentlich der ursprüngliche Gedanke, als ich Paulina eingeladen habe, dass wir über TikTok im Lokaljournalismus reden. Aber dann habe ich mir gedacht, für die letzte Folge machen wir halt das ganz große Fass auf für die letzte Folge vor der Sommerpause. Hat bisher auch hat super geklappt bis jetzt, finde ich. Aber Urteil selbst da draußen, gerne Rückmeldung geben. Aber wir wollen auch noch ein bisschen jetzt so zum als Rausschmeißer über TikTok sprechen. Du hast bei den Lokalmedientagen, die jetzt auch schon wieder über einen Monat vorbei sind, die Zeit rast. Wir nehmen am 24. Juli auf übrigens. Hast du eine Masterclass zu dem Thema TikTok im Lokaljournalismus gegeben? Das sind ja zwei Themen, die auf den ersten Blick jetzt vielleicht noch nicht, also in vielen Köpfen vielleicht noch nicht so richtig gut zusammenwachsen. Warum ist TikTok denn so gut geeignet für Lokaljournalismus, für lokaljournalistische Inhalte? Ist es das überhaupt?
Absolut. Jeder Inhalt ist auf TikTok gut geeignet. Ich verfolge ja die Maxime, dass man da sein sollte, wo die Zielgruppe ist. Und man spricht ja so viel in den letzten Jahren auch bei etablierten Medienhäusern über die junge Zielgruppe, die man erreichen möchte, die man mit der gedruckten Zeitung nicht erreicht und so weiter. Und tatsächlich ist es ja so, dass die meisten zwischen 18 und 24 sich über Social Media informieren. Natürlich ist es so, dass die auch sehr viel sich berieseln lassen und sehr viel unterhaltenden Content konsumieren, logischerweise. Aber ich würde schon sagen, dass ein gewisser Anteil auch News-Content ist, den sie sich zu Gemüte führen. Und ich finde ganz persönlich zum Beispiel der Erfolg von der Hochkant-Redaktion bei der Zeit zeigt es sehr eindrücklich, dass man auch mit kurzen Videos, nämlich 60 Sekunden, durchaus Informationen rüberbringen kann. Und das habe ich ja auch schon festgestellt, als ich mal wieder eine Zeit für die Deutsche Welle gearbeitet habe in Innovationslaboren, wir quasi zwei neue Kanäle mit aus der Taufe gehoben haben für Mexiko und die Türkei. Und das ist einfach so faszinierend zu sehen, wie schnell solche Kanäle dann auch wirklich aus den Kinderschuhen wachsen und eine große Gefolgschaft auch sich erarbeiten können, wenn sie das ernst nehmen, ne? Wenn sie wirklich gute Inhalte da publizieren. Insofern, man hat dann immer gesagt, na ja, man kann quasi auf TikTok nicht so targeten wie auf Instagram, deswegen sollte vielleicht Lokaljournalismus da gar nicht so eine große Rolle spielen. Aber ich glaube, das ist total verkehrt. Also die junge Zielgruppe informiert sich oder ist eben vor allem auch auf Instagram und auf TikTok und YouTube unterwegs. Und natürlich muss man, finde ich, als Publisher da stattfinden. So. Und ich glaube, es ist eher hinderlich, wenn man das dann an die Volontäre auslagert oder so halbherzig betreibt, weil das merken natürlich die Leute, ne, dass man das eigentlich nicht ernst nimmt und dass man da nicht wirklich dahinter ist. Und ich glaube nicht daran, was lange auch die Maxime war, naja, es wäre ja schon gut, wenn man auf den unterschiedlichen Plattformen unterschiedlichen Content produziert und das quasi plattformgerecht dann ausspielt. Ich glaube, das ist gar nicht machbar, erstens. Und zweitens ist es auch nicht notwendig. Und das habe ich auch bei der Deutschen Welle gesehen, dass im Prinzip der Content, den man eben für TikTok produziert hat, genauso bei Instagram gelaufen ist, unterschiedliche Abrufzahlen hatte, aber trotzdem funktioniert hat. So. Und das würde ich natürlich auch kleineren Medienhäusern immer empfehlen, die ja meistens schon heutzutage auf Instagram unterwegs sind, dass sie das eben einfach nutzen, um eben auch auf TikTok stattzufinden.
Ja. Und noch speziell lokaljournalistische Inhalte, weil man hat ja so die Vorstellung, das ist dann für eine bestimmte Zielgruppe halt vor Ort irgendwie interessant, aber für den Rest vielleicht nicht so. Warum funktioniert das auf TikTok?
Also es kann funktionieren. Das heißt nicht, dass es funktioniert.
Also warum kann das möglicherweise funktionieren?
Es gibt gute Beispiele. Ne? Also ich will mal sagen, es gibt gute Beispiele, wie zum Beispiel die Stuttgarter Zeitung, die fast 150.000 Follower hat auf TikTok. Es gibt die Rheinische Post, die so ein Early Bird war, mehr als 80.000 Follower. Eigentlich ist Follower gar nicht so die Metrik, die wirklich relevant ist für TikTok, ehrlicherweise, sondern die Aufrufe. Beziehungsweise ja, gibt es einen Dreiklang, nämlich die Interaktion, die Kommentare und die Shares. Also dementsprechend davon hängt natürlich ab, wie so ein Video viral geht. Und im Prinzip kann man ja auch mit null Followern einen viralen Hit landen. Das ist ja das Schöne, finde ich auch. This is the beauty of the platform. Dass man eigentlich, man ist nicht zu spät noch dran. Ne? Irgendwie manche denken so, I'm too late to the party. Und im Prinzip würde ich sagen, nee, auch wenn ihr bisher noch nicht auf TikTok stattgefunden habt, könnt ihr da immer noch drauf gehen und immer noch eure junge Zielgruppe, die ihr unbedingt erreichen wollt, da quasi für euch gewinnen. Insofern, würde ich sagen, go for it. Und überlegt euch halt natürlich im Vorfeld, was könnte eine Strategie sein, was für uns jetzt auch nicht, also für uns als Redaktion, sage ich mal, die komplette Überforderung ist, sondern lass uns irgendwie einfach mal smart starten, irgendwie mit zwei Videos pro Woche und gucken, wie sich das entwickelt. Und was ich schon auch spannend finde, als ich mir intensiver damit beschäftigt habe, ist, das muss ja auch nicht immer nur Bewegtbild-Content sein. Ne? Zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung in München macht sehr viel Karussells auf TikTok, ne? und versucht darüber quasi Informationen zu vermitteln, was ja auch möglich ist. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man dann immer nur mit Reportern vor dem Greenscreen oder vor Ort gute Inhalte erstellen kann, sondern man kann das auch. Zum Beispiel gab es einen viralen Hit bei der Rheinischen Post, kann ich mich erinnern, wo sie einfach nur ein Autokorso gefilmt haben, 40 Sekunden oder so, und dann so ein paar Infos noch eingeblendet haben und der hatte dann von heute auf morgen 500.000 Views. Und dementsprechend, also es muss nicht immer das große Storytelling sein oder die Live-Berichterstattung, die ja auch großes Potenzial quasi in sich trägt, was immer noch nicht gehoben wurde, meiner Meinung nach. Aber es geht geht auch mit weniger Mitteln. Und ich glaube, wichtig ist einfach diese strategische Entscheidung, wir wollen da stattfinden, wir wollen das nicht an die Volontäre auslagern und dass das irgendwie immer mal wieder bespielt wird und dann wieder nicht, sondern dass man da wirklich auch Man- und Woman-Power draufsetzt und sich einfach traut, auch Dinge auszuprobieren. Das ist nämlich auch was, womit sich, glaube ich, viele Legacy-Media schwer tun, dass man sagt, naja, wenn wir da jetzt irgendwie ein kleines Snippet haben mit 30 Sekunden, reicht das dann? Ist es dann ausreichend,
ja,
um Leute zu erreichen?
Dann erstmal vier Redaktionskonferenzen.
Probiert es einfach aus.
Ja, genau.
Macht's einfach. Es kann nichts passieren.
Einfach machen.
Außer, dass man natürlich die Plattform quasi mit dem Content füttert. Ne? Das ist auch so ein bisschen das Thema. Aber wenn du es nicht machst, also ich meine, man muss sich auch einfach klar machen, es ist ja einfach ein Trugschluss zu glauben, dass die junge Zielgruppe dann die Nachrichtenwebseite ansteuert und sich darüber informiert, dann in die Paywall stößt und dann irgendwie dreimal in die Paywall stößt und irgendwann das Abo abschließt. So funktioniert das ja nicht.
Ich verstehe den Einwand, aber ich glaube, das ist fast, also ich bin da auch bei dir, alternativlos ist da strategisch. Wie du auch da wieder gesagt hast, finde ich auch immer wichtig. Zwar viel ausprobieren, ja, aber trotzdem auch sich strategisch grundsätzlich zumindest irgendwie im Klaren darüber sein, wie man diese Plattform nutzen will. Und dann den Erfolg von einzelnen Videos, du hast es ja auch gesagt, auf TikTok vor allem, ist ja auch dann schwer planbar, ne? Also was dann da irgendwie viral geht, was nicht, muss man ausprobieren und dann wird es dann vielleicht passieren. Und das ist auf jeden Fall der Appell da. Und ich fand auch, weil du gerade die Hochkant Redaktion der Zeit auch mal erwähnt hast. Und da sind wir vielleicht wieder am Anfang beim goldenen Zeitalter des Journalismus, weil du hast auf der einen Seite von einer Medienmarke die 40 bis 60 Sekunden Videos aus der Hochkant-Redaktion und aus der Podcast-Redaktion kommt dann der 9 Stunden Alles gesagt Podcast. Beides ist Journalismus, beides kann funktionieren. Und ich glaube, das fasst irgendwie ganz gut zusammen, was du, glaube ich, meinst mit diesem goldenen Zeitalter. Es kann alles irgendwie funktionieren, wenn man es richtig angeht und strategisch angeht und weiß, wo meine Zielgruppen sind und was sie haben wollen. Und ich glaube, das ist doch ein ganz guter, konstruktiver Appell am Ende. Und so können wir doch in die Sommerpause gehen hier an unserer Stelle.
Absolut, finde ich auch. Hast du sehr gut zusammengefasst. Liebe Kann ich Pauline, gar nichts weiter ergänzen.
Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Wir haben die großen Fragen, sind wir durchgeritten jetzt in den letzten 54 Minuten. Und ich wünsche dir einen schönen Sommer, wie man an der Stelle immer sagt. Wir verabschieden uns hier von This is Media Now, aber natürlich nicht für immer. Wir sind im September, Anfang September schon wieder da und sind auch nicht untätig in der Zeit. Es gilt ein Programm für die Medientage München im Oktober aufzustellen. Es gibt schon die ersten Speaker. Und ein Motto haben wir auch schon. Own it heißt es dieses Jahr. Wir feiern 40-jähriges Jubiläum. Schaut da gerne auf unserer Homepage mal vorbei. Da gibt es schon die ersten Highlights, die angekündigt sind. Und dann sehen wir uns in München im Oktober und hören uns nach der Sommerpause wieder. Und dir, liebe Pauline, vielen Dank nochmal und mach's gut.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, und ihr da draußen, ich wünsche euch, wie man so schön sagt, ne, habe ich gerade schon gesagt, an dieser Stelle einen schönen Sommer. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, das Update für alle, die Medien machen.